Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute eine Herzensfolge mit einer wunderbaren Gästin, meine Büronachbarin und Kollegin, Frau Konstanze Mohn. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Magst du mal dich vorstellen, dass die Hörer und Zuhörerinnen wissen, wer du bist?
Okay, also meinen Namen hast du ja schon genannt, Konstanze Mohn. Ja, zu meiner Person, wer bin ich? Also wenn ich mal ein bisschen zurückdenke, was ich so gemacht habe, war ich nicht nur in der Pflege tätig. Also ich bin ja vom Grundberuf Krankenschwester, so hieß es damals, heute Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann. Genau, und ich habe parallel, als ich damals die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht habe, ja, meine Leidenschaft Theater entdeckt. Und eigentlich ist es ganz skurril. Ich bin nämlich dazu gekommen, weil ich Körpertheater gemacht habe und dann zum Sprechtheater gekommen bin. Ich habe in der Berliner Off-Szene jahrelang gearbeitet. Ich war auch gute 10 Jahre unter Vertrag beim Jugendtheater, Theater Strahl hier in Berlin. Und das hat mich eigentlich immer begleitet. Als ich dann als Krankenschwester im Benjamin Franklin Krankenhaus gearbeitet habe, ungefähr so circa 15 Jahre auf der Gefäß- und Lungenchirurgie. Genau, und dann bin ich durch Zufall eigentlich, durch einen Ausfall in die dortige Pflegeschule gekommen und habe meine ersten Erfahrungen gemacht. Und da wollte ich dann bleiben und habe dann berufsbegleitend an der Humboldt-Uni in Berlin dann Pflegepädagogik studiert.
Ja,
und da bin ich heute.
Du unterrichtest schon sehr lange, vorher an der Charité-Pflegeschule und jetzt sind wir gemeinsam tätig und sitzen zusammen in einem Büro. Du hast echt sehr gut deinen Werdegang abgeleistet, besprochen, erörtert.
Was dich
beruflich geprägt hat, war eher der chirurgische Bereich sozusagen am längsten.
Ja.
Aber wir haben ja heute ein anderes Thema.
Ganz anderes Thema eigentlich.
Beratungsgespräche. Genau. Wir haben uns das ausgesucht, weil du das oft unterrichtest.
Ja.
Und also, warum ist denn das so wichtig in den Pflegefachschulen, Beratungsgespräche, oder warum ist das wichtig für die Pflegefachkraftausbildung?
Also Beratung ist ja nicht neu, ne? Pflegende haben ja schon immer beraten. Aber neben Gesetzen, neben Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen und zahlreicher anderen gesetzlichen Vorlagen sozusagen, muss man einfach auch schauen, dass das Thema als nicht nur zentrale Aufgabe in der Pflegeausbildung ist. Mal abgesehen davon sind ja Auszubildende immer vor der Herausforderung, die in komplexen, auch sehr unterschiedlichen Situationen in der Praxis begegnen zu können. Und Beratungsbedarf ist immens gestiegen.
Gerade Menschen zu unterstützen ist super wichtig. Ich habe ja Gesundheits- und Krankenpflege gelernt, aber auch noch so teilweise in der alten Krankenschwesterausbildung und war ja dann in der neueren Ausbildung auch schon ganz wichtig, weil wir beraten ja zu Gesundheit und Krankheit. Und es ist sehr examensrelevant. Also wirklich, es kommt wirklich in den schriftlichen Prüfungen dran mit den Beratungsphasen, passend zu einem Fallbeispiel. Kommt in der mündlichen Prüfung ran, das ist sehr examensrelevant, das Thema. Und darum ist es wichtig, grundsätzlich, weil wir es schon immer gemacht haben, halt immer professioneller wird. Ich finde es schade manchmal, dass man es in so Abschlussprüfungen praktisch nicht so oft sieht, dass es mitgeplant wird in der Pflegeplanung.
Ja, aber das war ganz interessant, wenn man ganz kurz mal da guckt, ne, so den Alltag in der Praxis sich mal anschaut, ist es ja verbunden mit einer sehr hohen Arbeitsdichte und den sehr vielfältigen Aufgaben. Und häufig passieren Beratungssituationen ad hoc, also zwischen Tür und Angel. Und da spielt Zeit eine ganz große Rolle. Und warum ist es wichtig für die Pflegeausbildung? Ich denke, Auszubildende sollten in der Pflege lernen, wie gestaltet sich so eine Situation, sich ausprobieren können und dann auch Beratungsgespräche zu planen. Ja, teilweise haben wir das, aber eben nicht flächendeckend, weil das ja eine Leistung ist, die nicht Pflege nur zu erbringen hat, sondern auch die bezahlt wird. Ja.
Und theoretisch richtig wäre ja, sich Zeit zu nehmen, ein Auge auf gleicher Höhe zu reden und nicht zwischen Tür und Angel. Aber wir wissen ja immer, die Theorie sind die 200%. Und wenn man dann auf Stationen die 80-90% schafft, umzusetzen, ist man ja schon ziemlich gut. Nichtsdestotrotz ist es ja wirklich sehr, sehr examensrelevant. Gibt 3 positive Dinge, die du auch schon genannt hast zur Pflegeberatung. Wir gehen auf Menschen ein, wir nehmen ganz genau ihre Ressourcen wahr, wir helfen ihnen, ihre Probleme zu bewältigen Und drei negative Sachen sind halt, dass es in der Praxis oft schwieriger umzusetzen ist vom Zeitmangel und von den Gegebenheiten, dass man da einen angenehmen, vertrauensvollen Raum hat, dass man auch den Bezug hat und nicht, der ist nur 4 Tage da und ich habe gerade 2 Tage Spätdienst und danach einen Tag Frühdienst und kenne ihn gar nicht richtig. Also brauche auch eine Vertrauensbasis zum Vermitteln. Und dass Beratung ja schon umfangreicher ist als Informieren und Anleiten. Und dass das Schüler ja auch gerne durch oder Schülerinnen durcheinanderhauen, diese drei Sachen.
Ja, genau. Und das, was du gerade gesagt hast, ne? Also eine Beratung baut ja genau auf diesen Grundprinzipien auf, ne? Aufgeschlossen dem anderen gegenüber zu sein und ist auch davon geprägt, die Sichtweise des anderen sehen zu können. Und natürlich auch Kommunikationstechniken. Auch die eigene Haltung, ne, dem anderen gegenüber, das sind ja ganz wichtige Grundprinzipien, damit überhaupt Beratung ja gut gestaltet werden kann oder gut gelingen kann.
Dann wechseln wir doch direkt zum Fachwissen.
Das Fachwissen.
Um das Ganze theoretisch einzuordnen. Was ist der Unterschied zwischen Beratung und Information? Beratung beschreibt die Vermittlung von Informationen, die zur Bewältigung von Problemen beitragen. Also eine Beratung unterscheidet sich somit grundlegend vom Anleiten und Informieren, da es nicht so sehr darum geht, Allgemeingültiges zu vermitteln, sondern wirklich ein Beratungsthema braucht. Bei einer reinen Information kann ich auch sagen, morgen früh um 8 ist Visite oder ich komme jetzt gleich um 10 und helfe Ihnen bei der Körperpflege. Das ist eine Information. Meist auch tätigkeitsbegleitende Kommunikation. Reine Information wird vermittelt, kein tiefes Fachwissen. Bei einer Anleitung geht es immer um praktischere Themen, also praktisch was anzuleiten, wie zum Beispiel eine Blutzuckermessung. Und bei der Beratung geht es um tiefes Fachwissen, was ich jemandem vermitteln möchte, um zum Beispiel sein Krankheitsbild zu verstehen. Korrekt?
Ja, genau. Also wir haben unglaublich viele Beratungsanlässe, wo es um den Ausgleich von Wissensdefiziten geht. Aber genauso gut können ja auch gerade mit der Konfrontation mit Diagnosen oder mit Ängsten, Angst vor dem Tod, Veränderungen, die eine chronische Erkrankung mit sich bringen, belastende Situation, auch eben ja einen Beratungsbedarf
ermitteln beim Pflegeempfänger oder bei der Pflegeempfängerin, korrekt? Wo du das aber erwähnt hast, dass wir ja Beratungsanlässe haben, die sollen ja auch oft bei den mündlichen oder schriftlichen Prüfungen zum Fallbeispiel passend die Themen finden oder die Beratungsanlässe finden anhand dieses Fallbeispiels. Die können ja so super vielseitig sein und die sind schon immer tiefes Fachwissen. Da haben wir ein paar Beispiele wie finanzielle Leistungen laut SGB 11 mit Pflegegraderhöhung, Kurzzeitpflege und so weiter, die Organisation der Pflege, Entlastung von pflegenden Angehörigen, dass man sie berät, zu ihrer Pflege als pflegender Angehöriger, zur Qualität der Pflege, Wohnraumanpassung, zu Hilfsmittel, zu sämtlichen Prophylaxen, Expertenstandard, zu Krankheitsbildern oder Reha-Maßnahmen. Super, super viel. Du hast die ganzen emotionalen Sachen gerade gesagt, wie Krisen, Umgang mit Tod und Sterben, Angst, Hilflosigkeit, dass wir dazu beraten oder zu Coping-Strategien. Es gibt so viel Beratungsinhalt und wir haben so viel Fachwissen, was wir den Auszubildenden beibringen oder was man als Pflegefachkraft dann hat, was man beraten kann. Pflegespezifische Themen, weil wir haben ja nicht die ärztliche Aufklärungspflicht über eine OP und Risiken, sondern wir beraten ja zu unseren Themen. Und wichtig ist, bei einem Beratungsgespräch haben wir immer Ziele. Also das muss immer ein Ziel haben, sonst wäre es ja nur eine reine Information. Und zwar haben wir auch ganz viele Beispiele an Zielen, die wir so verfolgen in Beratungsgesprächen, oft gesundheitliche Risiken zu identifizieren. Da kommen wir auch gleich zu den Phasen dann, weil das ist so eins der wichtigsten, dass wir überhaupt wissen, was braucht dieser Patient oder diese Patientin oder Pflegeempfängerin jetzt an einem konkreten Thema und wollen dann die Ressourcen stärken, wollen Wissen vermitteln, wollen Kompetenzen des jeweiligen Betroffenen fördern, wollen die Versorgung sicherstellen, oft auch in der Pflegesituation zu Hause diese verbessern, weil wir kommen auch dann noch dazu, dass es ja wirklich gesetzlich geregelt ist und bezahlt wird. Gerade im ambulanten Sektor wird bezahlt solch ein Beratungsgespräch. Und die Selbsthilfekompetenz unserer Pflegeempfängerinnen zu stärken, Hilfe zu planen und zu steuern und Krisen zu bewältigen. Mega viel, könnt ihr jetzt noch mehr aufzählen, ist ja auch immer, das Ziel ist ja individuell. Also je nachdem, wen ich da berate und was der hat, habe ich dann individuelle Ziele. Konstanze nickt und nickt. Okay, genau. Wir gehen mal in diesen Unterschied zwischen Anleitung und Beratung, und zwar in die Phasen.
Genau, also der Beratungsprozess, das ist natürlich theoretisch, dass man ihn in, der wird meistens mit 6 Phasen auch dargestellt. Häufig findet man aber eben in der Praxis, dass diese Phasen auch ineinander übergehen, mitunter auch gerade bestimmte Phasen miteinander verschmelzen. Deswegen, um sich das einfach nochmal so ein bisschen zu vergegenwärtigen, ist es durchaus ratsam, sich mal die einzelnen Phasen anzuschauen.
Die Aufgabe.
Und beim Beratungsprozess beginnt es mit einer Phase, wo ich natürlich den ersten Kontakt herstelle. Das ist die Begrüßung, das gemeinsame Kennenlernen des anderen. Und da habe ich schon die Möglichkeit, erste, ja, vielleicht auch mitunter wichtige Informationen zu sammeln, die mir helfen, das Beratungsbedürfnis des Gegenübers zu identifizieren. Das heißt, das ist geprägt durch eben sich auf den anderen einstellen, auch hier zu versuchen, ja, eine symmetrische Beziehung herzustellen. Denn wir sind ja einmal einerseits mit unserem Wissen, mit unserer Fachexpertise da und der andere kommt vielleicht, wenn es um eine, zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Wissensdefizit auszugleichen, dann eben mit diesem Wissensdefizit. Die Phase 2 im Beratungsprozess, nämlich den Beratungsbedarf zu erfassen, ist eine sehr wichtige Phase, denn hierbei geht es, aus den Informationen zu schauen, was braucht der andere gegenüber, beziehungsweise welches Thema in der Beratung, wo ist das Problem? Und aus ganz, ganz vielen Informationen, wo ich hier auch gezielt mit den W-Fragen arbeiten kann, mit offenen Fragen, also Fragen stelle, aber auch, indem ich aktiv zuhöre, dem anderen Raum lasse, zu erzählen, gewinne ich Informationen. Und da gilt es eben zwischen Beratungsbedürfnis auf Seiten des anderen oder zu Beratenden und meinem Beratungsbedarf, das Ganze abzugleichen.
Perfekt. Und dann kommt die dritte Phase, Beratungsziele aushandeln, weil wenn ich weiß, wo ist der Bedarf bei dem individuellen Menschen, den ich beraten möchte, dann muss ich Ziele aushandeln. Was soll erreicht werden? Welche Erwartungen hat der Pflegeempfänger oder die Pflegeempfängerin? Realistische Ziele zu vereinbaren, gemeinsam das Thema auszuhandeln und dann natürlich auch, dann kommen wir eigentlich erst in die Durchführung. Nehme ich in Schritt 4, die Beratung tatsächlich dann durchzuführen. Ihr merkt schon, das braucht Zeit, Vertrauen und so weiter. Also die Beratung wird durchgeführt. Ich erzähle Wissen zu einem Expertenstandard, einer Prophylaxe, einem Krankheitsbild, je nachdem, was der Patient, die Patientin gebraucht hat. Und das wertschätzend mit aktivem Zuhören. Ich wende hier die Kommunikationstechniken an, stelle offene Fragen oder paraphrasiere, was derjenige mir gesagt hat. Ich verbalisiere. Ich muss halt direkt auf das Verhalten gegenüber eingehen. Ich darf keine Ratschläge geben, sondern vielleicht nur eher mehrere Lösungsmöglichkeiten vorstellen. Also Handlungsmöglichkeiten zu erkennen, Ressourcen aufzuzeigen, mein Hintergrundwissen zu vermitteln und dann sucht man eine gemeinsame Lösung raus, wie in so einer Partnerschaft, wo man sagt, wie machen wir denn jetzt? Wo fliegen wir hin in Urlaub? Mehrere Optionen und dann wird sich gemeinsam auf eine Lösung geeinigt. Also wirklich sehr empathische Kommunikation, dass man nicht die Autonomie des Patienten verletzt und sagt, du musst das jetzt aber so und so machen und ist richtig und gesund, sondern man handelt gemeinsam eine Lösung aus und entwickelt diese. Dann kann man den 5., nämlich die Beratungsprozess zu evaluieren oder zu reflektieren. Je nach Literatur gibt's mal 5 Phasen oder mal 6 Phasen. Da wird dann, wenn wir nur von 5 Phasen reden, die letzte und vorletzte zusammengenommen. In anderer Literatur gibt's 6. Genau, wir reden jetzt also von der 5. Evaluieren und reflektieren. Man fragt dann halt, wie war das? Konnten Sie was beibehalten? Wollen wir uns auf Schritte und auf den nächsten Termin einigen? Man holt sich Feedback zum Gespräch ein. Man reflektiert auch selber, wie man das Gespräch empfunden hatte oder ob man zu viel oder zu wenig Zeit hatte, ob man tiefes Wissen vermitteln konnte und macht einen Evaluierungstermin aus. Und die letzte Phase ist dann, Gespräch zu beenden und zu dokumentieren, den Veränderungsprozess auch zu begleiten, wirklich auch den Nachfolgetermin zu notieren und aufzuschreiben, die Angebote, die man ausgehandelt hat, aufzuschreiben, eventuell Hausaufgaben auch mitzugeben und dann Abschied zu nehmen. so dass wir hier dann die Beratungsphasen jetzt zusammen haben. Kommen wir
zu. Ja, ist doch prima, genau.
Kommen wir, warum wird das oft durcheinander gehauen? Ja, Anleitung. Anleitung darf man hier auch nochmal sagen, ist das, was eine Pflegefachperson an einen Pflegeempfänger, eine Pflegeempfängerin macht. Wir haben ja auch Anleitungen, die Praxisanleiter an Schüler machen. Und dann hat man ja oft diese praktische, ich mach was praktisch und muss was vorbereiten, durchführen, nachbereiten. Das ist kein Beratungsgespräch. Ich probiere mal als Eselsbrücke zu sagen, ein Beratungsgespräch ist eher wie Theorieunterricht. Eine Anleitung ist halt eben eine praktische Anleitung, wie der Praxisanleiter macht, nur dass sie das beim Patienten machen. Wie misst man richtig Blutzucker zum Beispiel oder wie spritzt man richtig Insulin? Als Eselsbrücke, um es nicht auseinander zu hauen. Und zwar haben wir hier auch Phasen, nämlich die Vorbereitung, Planung, Durchführung, Übung und Evaluation. Vorbereitung ist ähnlich. Auch hier kann man wirklich sich ein bisschen durcheinander sein bei einer Anleitung, weil wir müssen ja auch gucken, was braucht der Patient, die Patientin, wie, was muss der lernen, um seinen Alltag zu bewältigen, welche Lernvoraussetzungen hat er, wie motiviert ist er, welche Ressourcen hat er. Er muss ja das Thema planen, was ich anleiten möchte, Insulinspritzen zum Beispiel, und muss genau gucken, wie erreiche ich das, muss auch hier Ziele formulieren, wie beim Beratungsgespräch, und muss gucken, wie viel Zeit habe ich dazu, wann ist der richtige Zeitpunkt, weil man muss das ja auch in den alltäglichen Alltag einbauen, dann, wenn ich es sowieso mache, das Insulin Spritzen. Welche ganzen Methoden, Medien brauche ich? Brauche ich zusätzlich noch irgendwelche Bilder, die ich mit Ausdruck oder einen Flyer mitnehme, und muss alle Materialien, die ich brauche für die praktische Durchführung, mitnehmen? Und dann kommt die Durchführung, oder?
Genau, und bei der Anleitung, also da geht es eben auch um den Erwerb von Fertigkeiten eben, ne? Das ist viel direkter gefasst, also während die Beratung ergebnisoffener Dialog ist.
Und da steht das Ziel ja eigentlich schon fest. Ich habe die Fertigkeit dann beigebracht, und bei der Beratung wird ja mitten im Gespräch festgelegt, worüber wir eigentlich gerade reden müssten. Manchmal kann bei der Beratung ja auch sozusagen Schritt 1, 2 und 3, also Kontaktaufnahme, Beratungsbedarf erfassen und Ziele festlegen, an einem Tag vorher stattfinden, damit beide sich doch mal vorbereiten können. Und am nächsten Tag kann die Beratung durchgeführt werden. Man kann das auch voneinander trennen, weil vielleicht die Pflegefachkraft sich auch nochmal einlesen muss, weil es jetzt um ein spezielles Thema geht oder so, wo jemand Beratungsbedarf hat. Das geht auch. Aber grundsätzlich, wenn ich es im Stück durchführe, ist beratungsoffen. Und bei der Anleitung halt ja wirklich den Handlungsablauf. Ich erkläre den Schritte vormachen, Handlung erklären, begründen, warum man das so macht, warum man so lange warten muss, bis das Desinfektionsmittel gewirkt hat. Dann muss das geübt werden, auch im gleichen Schritt oder am nächsten Tag, dass der Patient das danach macht. Handlung nachmachen, wieder beschreiben, begründen, vielleicht ein bisschen korrigieren und selbstständig unter Aufsicht, also der Patient, die Patientin führt das selbstständig unter Aufsicht durch, dann werden nochmal offene Fragen geklärt. Und dann wird am Ende auch evaluiert und reflektiert und Anerkennung und Lob gegeben und Übungsbedarf nochmal festgelegt oder Unklarheiten geklärt oder nochmal ein Nachgespräch oder nochmal, soll ich nochmal rübergucken, wenn Sie das beim nächsten Mal machen, erfragt. Ja, echt viel schon an Theoriewissen. Wollen wir noch sagen, gesetzlich. Also, in Deutschland ist es so, dass wir einen Anspruch haben auf kostenlose professionelle Information, Beratung und Schulung durch die Pflege. Wenn ich einen Pflegegrad habe, habe ich dadurch Anspruch im SGB 11, im Sozialgesetzbuch 11, ist es geregelt in der Pflegeversicherung. Hier haben wir verschiedene Paragraphen, die das regeln. Wir haben ja einmal die reine Pflegeberatung und wir haben dann ja auch vielleicht Beratung für pflegende Angehörige. Da muss man immer gucken, welcher Paragraph das ist. Aber im Grundsatz ist es der Paragraph 37 oder der Paragraph 7a. Und das regelt jetzt auch, dass im ambulanten Dienst ja auch wirklich oft, da ist es meistens so, dass sogar die Pflegedienstleitung einmal im Monat oder alle 3 Monate zu so Pflegeberatungsgespräche fährt, und dann kann man auch abrechnen. Ist oft so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Je nach Kasse variieren dann die Preise dafür, wie viel sie da abrechnen dürfen. Somit ist es aber auch grundsätzlich natürlich, wenn jemand Pflege braucht, auch im Krankenhaus oder im Pflegeheim so, dass wir Beratung durchführen müssen. Es gibt dafür noch keinen Expertenstandard, es ist aber gerade Angehörigenberatung und Angehörigenschulung in der Mache beim DNQP, beim Deutschen Netzwerk für Qualitätssicherung, soll da bald nächstes Jahr einen neuen Expertenstandard geben. Aber wir haben ja die Stiftung ZQP zentrale Qualitätssicherung in der Pflege. Und die haben natürlich auch ein mehrseitiges Handout ausgegeben zur Beratung in der Pflege und was man da so wissen muss und was man erwarten kann als pflegender Angehöriger oder als Patient, Patientin. Ja, und dann haben wir wie immer ein Fallbeispiel, oder?
Ja, genau.
Das Fallbeispiel.
Also, wir haben ja ein schönes Fallbeispiel. Und zwar ist der Titel des Fallbeispiels ein Beratungsgespräch. Es geht hier um Diabetes Typ 1 und Ernährung. Und wir haben verschiedene Rollen. Einmal die Pflegefachkraft, einmal eine Mutter und einmal eine Tochter. Das Szenario und der Ort ist ein Krankenhaus mit einem Beratungszimmer. Auch selten, dass es wirklich Beratungszimmer gibt. Und natürlich liest Frau Mond, Constanze Mond, gleich als Schauspielerin die verschiedenen Rollen in unterschiedlicher Ton- und Stimmlage. Wenn ihr ganz aufmerksam zuhört, könnt ihr vielleicht auch die verschiedenen Beratungsphasen erkennen. Das Skript dazu wird auch wieder auf Instagram veröffentlicht und damit kann man auch Beratungsphasen üben. Aber, Constanze, bevor du liest, ist mir noch was eingefallen, nämlich wir haben ja auch ein ganz schönes Bild, deswegen teile ich nochmal meinen Bildschirm. Was siehst du denn auf dem Bild und passt das zu dem, was wir gleich machen?
Ich denke, dass es sehr gut passt, ja.
Also man sieht eine Mutter, eine junge Mutter von hinten mit langen braunen gelockten Haaren, eine Tochter, die so 4 Jahre alt sein könnte oder ein bisschen jünger, schwer zu schätzen.
Ja.
Mit, naja, braun ist es nicht, ich würde sagen, das ist schon blond, aber dunkelblond, auch mit Löckchen und halt jemand, der berät.
Genau.
Und eine Klatte in der Hand hat, einen Kugelschreiber in der Hand hat und quasi das Beratungsgespräch gestaltet. Ja, dann können wir doch starten in das besagte Beratungsgespräch.
Oh, guten Tag, Frau Müller. Guten Tag, Sarah. Oh, es freut mich aber, dass Sie heute beide hier sind. Wie geht es Ihnen?
Ach, guten Tag. Ja, danke. Und es ist wirklich schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Naja, also irgendwie, was soll ich sagen, irgendwie ist es mit Sarahs Diabetes echt schwierig. Ich weiß nicht, was sie nun essen soll und das ist alles noch nicht so ganz klar. Das ist ja auch relativ neu für uns.
Oh ja, das kann ich verstehen. Es kann sehr überwältigend sein, eine Diabetes-Diagnose zu bekommen. Sarah, wie geht es dir denn damit?
Ist okay. Aber ich bin immer noch so verwirrt, weil ich nicht weiß, was ich essen kann und was nicht.
Das ist völlig normal. Wie wäre es denn, wenn ich Ihnen beiden den Zusammenhang zwischen Kohlenhydraten und der Erkrankung etwas näher bringe? Also, auf was geachtet werden sollte?
Ja, das mit der Ernährung wäre wirklich hilfreich. Ich möchte auch das Richtige kochen und mich darauf eben einstellen.
Also Sarah, bei dir wurde ja vor kurzem Diabetes Typ 1 diagnostiziert. Es ist ja eine Erkrankung, bei der der Körper kein Insulin mehr produziert. Insulin ist aber wichtig, um den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren.
Das weiß ich aber schon, dass das bei mir fehlt.
Genau, es ist bei Diabetes Typ 1 entscheidend, auf die Kohlenhydrataufnahme zu achten, da Kohlenhydrate den Blutzuckerspiegel stark beeinflussen können. Sarah, hast du eigentlich eine Vorstellung davon, was denn überhaupt Kohlenhydrate sind?
Ich denke ja. Das sind doch so Dinge wie Brot, Reis, Kartoffeln und auch Süßigkeiten, oder?
Genau, das sind alles Kohlenhydrate. Aber nicht alle Kohlenhydrate sind gleich. Einige werden schneller in Zucker umgewandelt als andere. Es ist also wichtig zu lernen, die Kohlenhydrate zu identifizieren und zu verstehen, wie sie deinen Blutzuckerspiegel beeinflussen.
Oh, das klingt ja ganz schön kompliziert.
Nun, das klingt vielleicht kompliziert und das kann ich auch nachvollziehen. Es ist ja auch alles recht neu für Sie. Eine Möglichkeit, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, besteht darin, Kohlenhydrate in Maßen zu konsumieren und sich auf komplexe Kohlenhydrate zu konzentrieren, wie Vollkornprodukte, Obst und Gemüse. Diese werden nämlich langsamer verdaut und haben daher weniger Einfluss auf den Blutzuckerspiegel.
Also muss ich jetzt aufhören, Süßigkeiten zu essen?
Nein, nicht unbedingt. Es ist wichtig, Süßigkeiten in Maßen zu genießen und sie möglicherweise mit anderen Nahrungsmitteln zu kombinieren, die Proteine oder Fette enthalten, um den Anstieg deines Blutzuckerspiegels zu verlangsamen. Aber wir werden Ihnen helfen, einen Ernährungsplan zu erstellen, der zu Ihnen und auch zu Sarah passt und damit erlaubt, gelegentlich, dass du auch Süßigkeiten genießen kannst.
Ach, das klingt ja irgendwie auch beruhigend.
Das freut mich. Und wie ist es für dich, Sarah?
Okay, das kriege ich hin, denke ich.
Ich gebe Ihnen auch gerne noch weitere Informationen. Ich habe hier eine Übersicht über Lebensmittel mit Angaben, um welche Kohlenhydrate es sich bei den einzelnen Lebensmitteln handelt. Und das können Sie sich erstmal ganz in Ruhe anschauen. Und dann würde ich Ihnen auch gerne noch Informationen darüber geben, wie Sie Ihre Blutzuckerwerte überwachen und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, wenn Sie außerhalb des Zielbereiches liegen.
Das ist eine prima Idee, sehr, sehr gerne.
Sarah, hast du nun auch eine etwas bessere Vorstellung davon bekommen, wie das mit den Kohlenhydraten zusammenhängt?
Ich denke, das bekomme ich hin.
Das freut mich.
Ach, vielen Dank. Ich denke, ja, ich weiß, ich habe jetzt ein besseres Verständnis dafür, wie wir das mit der Ernährung hinbekommen können und auch mit dem Diabetes managen zu können. Ich danke Ihnen nochmals.
Ach, kein Problem. Das habe ich sehr gern gemacht und es freut mich, dass ich helfen konnte. Und sollten Fragen bestehen oder Fragen aufkommen, Sie können mich jederzeit kontaktieren.
Danke, das werden wir tun.
Dann würde ich mich jetzt erstmal von Ihnen verabschieden und wie gesagt, kommen Sie gerne auf mich zu, wenn weitere Fragen sind. Wir können auch dann gerne einen weiteren Termin vereinbaren.
Das ist toll, Dankeschön.
Gerne. Ich bin übrigens in der kommenden Woche hier erreichbar und dann würde ich auf jeden Fall nochmal zu Ihnen kommen.
Das ist gut zu wissen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Sehr schön. Ach Gott, da ist ja auch so richtig viel drin in dem Fallbeispiel, oder?
Also ja, da ist sehr viel drin.
Haben wir echt viel zu analysieren. Ich finde, man erkennt die Phasen ganz gut. Ende und Anfang ist sowieso immer am einfachsten. Auch diesen Aushandlungsprozess erkennt man ganz gut. Aber wir gehen ja immer in eine gute Analyse.
Die Analyse.
Nämlich mit den Kompetenzbereichen.
Die Kompetenzbereiche.
Und zwar, Kompetenzbereich 1 umfasst ja laut neuer Pflegefachkraftausbildung den Pflegeprozess, der sehr wichtig ist mit der vorbehaltlichen Tätigkeit. Und da haben wir ja auch viel.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Wir haben ja einmal die Informationssammlung und müssen die Beratungsbedarfe erfassen. Das war ja in dem Fall, die kam ja eigentlich schon mit diesem Wie soll ich kochen? Ernährungsproblem. Ganz von alleine war gleich der zweite Satz und dann wurde darauf näher eingegangen. Man muss die individuell je nach Beratungssituation immer erfassen. Dann haben wir ganz viele Pflegeprobleme oder Pflegediagnosen. Welche sind denn da so drin, Konstanze?
Einmal war es oder ging es auch um Wissensdefizit, ne? Dann auch Umgang mit chronischer Krankheit oder Leben lernen mit chronischer Erkrankung, die auch Einfluss nehmen auf die bisherigen Lebensgewohnheiten, wie man ja auch gehört hat. Dann auch gerade Eltern-Kind-Beziehung, die Auswirkungen für die kleine Sarah sowie auch für die Mutter. Genau, und damit ja auch, steht ja auch die Familie, die sich oder durch diese Erkrankung da ja auch im neuen Veränderungsprozess sieht.
Ja, der Familienprozess ist ein bisschen verändert. Man muss sich ja neu einstellen, auch Bewältigungsformen und Coping vielleicht auch mal thematisieren. Und das vorrangige Thema war ja die Ernährung, der Ernährungsmangel oder die Ernährung mit einer Bereitschaft zur Verbesserung, sich auf diese Diabeteserkrankung einzustellen.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Und wir sind ja heute super, super viel. Eigentlich geht die ganze Folge ja nur um Kompetenzbereich 2, nämlich das Kommunizieren und Beraten. Und in der Kommunikation haben wir die Beratungssituation sehr ausführlich besprochen und auch den Umgang miteinander zu fördern, auch dass die Empathie und das aktive Zuhören und dass man ganz viele Kommunikationstechniken in einem Beratungsgespräch braucht. Haben wir ja vorhin auch aufgezählt von Paraphrasieren und so weiter. Und wir haben die Beratung an sich ja als Situationsanalyse und Intervention. Wir machen ja damit eine Maßnahme, eine Pflegemaßnahme gegen das Wissensdefizit und wollen ja helfen, das Wissensdefizit zu minimieren und wollen helfen, die Eltern-Kind-Beziehung oder den Familienprozess zu verbessern oder die Ernährung zu verbessern. Wir machen also mit so einem Beratungsgespräch mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und wir haben die Abschlussevaluation auch mit drin. Wir haben eine zielgerichtete Sache. Wir haben ein Ziel gehabt, nämlich die Kohlenhydrate. Und wir haben den Beratungsprozess ja als Kommunikationsprozess in all diesen komplexen Sachen. Könnte noch viel länger sein, ein Beratungsgespräch, aber wir haben ja auch hier Zeitbeschränkung. Ja, wir können jetzt noch viel mehr über Kohlenhydrate und Insulin und tiefer. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, das war ein vierjähriges Kind. Und dieses beratende System, glaube ich, haben wir ganz gut im Kompetenzbereich 2 dargestellt.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Kompetenzbereich 3, Konstanze. Welche ganzen Berufsgruppen könnten da so mit eine Rolle spielen bei unserem Fallbeispiel rund um Sarah?
Genau, wir hatten die Pflegefachperson als die Beraterin. Wenn es aber um Ernährung geht, wäre hier auch eine Ernährungswissenschaftlerin oder Diätassistentin, die man sehr gut mit ins Boot holen kann. Dann aber auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch gerade für Kinder diese Diabetes-Camps, wo sie auch lernen, mit anderen Kindern zu agieren, mit dieser Krankheit lernen, umzugehen. Die Interdisziplinen, wenn auch Sozialarbeiter. Das heißt, das ganze Umfeld sollte auch darüber informiert werden, dass Sarah Diabetes Typ 1 diagnostiziert bekommen hat. Wir haben natürlich auch Ärzte.
Genau, Kinderärzte, Therapeutinnen vielleicht, auch hat die Physiotherapie, kann sein, oft. Dann, was du schon gesagt hast, ja, die Kita müsste informiert werden. Behandlungswege haben wir ja den Blutzucker messen, Insulingabe, Insulinpumpe oder Blutzuckersensor. Bei Diabetes Typ 1 stellt man ja dann oft, auch gerade so ab Schulkindalter, eher auf den Blutzuckersensor ein, der kontinuierlich misst, weil der so hohe Schwankungen hat. Dann müssen wir Diagnostik und Therapie ganz viel wissen über Diabetes Typ 1. Ich muss das als Pflegefachperson ja eigentlich alles erst wissen, bevor ich es jemand anders beibringen kann. Konstanze nickt wieder sehr viel. Was ist ein nüchtern Blutzucker? Wie sind die Normwerte? Was ist der Laborwert HbA1c? Wie funktioniert mit den Kohlenhydraten? Was ist Insulin überhaupt? Was für Symptome habe ich bei Diabetes Typ 1? Was ist der Diabetes Typ 1? Wie kennzeichnet sich der? Und die erste Hilfe bei Unter- und Überzuckerung, echt mega viel Wissen zu Diabetes Typ 1 brauche ich, um so eine Beratungssituation gestalten zu können.
Ja, da merkt man, dass das erst der Beginn ist, dieses Beratungssetting, und viele noch folgen werden. Schulung und Anleitung, ne, im Umgang mit dem Insulinpen zum Beispiel oder Insulinpumpe, weil das würde beim Diabetes Typ 1 sehr gut hier.
Genau, das wäre eher auch eine Anleitung, wirklich Insulingabe, Insulinpumpe oder Blutzuckermessung ist ja wirklich eher Anleitung. Wir hatten ja wirklich ein Theoriewissensthema, also wirklich Wissen vermittelt und waren ja nicht in einer Anleitung. Wir waren in einer Beratungssituation und nicht in einer Anleitungssituation.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Und Recht, Kompetenzbereich 4. Also so Grundlagen der Gesetze, ethisch, Leitlinien und so weiter reflektieren und begründen, haben wir wirklich viele Gesetze. Und einen haben wir schon genannt, nämlich das SGB 11 mit dem Recht auf Beratung. Man könnte auch die Aufklärungspflicht sagen. Wir sind ja hier beim Kind, Each Charta für die Rechte der Kinder im Krankenhaus, Jugendschutzgesetz, die Eltern als Vormund, die Vorsorge oder Fürsorge, Aufsicht haben ja die Eltern, das ist das richtige Wort. Dann Kindeswohl und die Krankenkasse, mit der wird ja alles abgerechnet, also die Insulin, die Medikamente und so weiter. Oft kriegen die auch einen Pflegegrad, die Kinder, auch wenn die jetzt keine Körperpflege brauchen, aber dann fahren ja auch wirklich ambulante Pflegedienste in die Kitas und spritzen das Insulin und messen den Blutzucker oder fahren in die Schule, wenn ein Kind das noch nicht selbstständig kann und noch nicht umgestellt ist, dass es selber das kann oder schon eine Insulinpumpe hat oder einen Blutzuckersensor. Solange wird da oft auch wirklich in der Tour der Behandlungswege über die Krankenkasse und über einen Pflegegrad entsprechend auch eine ambulante Tour geplant. Und da brauchen wir halt auch eine gute Betreuung. Wir haben Datenschutz-Dokumentationspflicht und müssen halt wirklich alle, wenn die noch ein Hobby hat, auch den Freizeitsportverein aufklären, was ist, wenn die Unterzucker hat, wo ist der Notfallpin und auch diese Ausnahmesituationen und das Wohl des Kindes und die Gesundheit des Kindes im Mittelpunkt stellen. Und da müssen ja wirklich auch die Lehrer oder Erzieher beraten werden.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Letzter Kompetenzbereich. Grundlagen, Wissenschaft, Pflegewissenschaft, berufsethische Wertehaltung. Ja, welche Expertenstandards hätten wir denn hier, Konstanze?
Der Expertenstandard Ernährungsmanagement.
Warum der? Man sagt ja immer, eigentlich geht es ja oft um Mangelernährung, um Mangelernährungszustände an Nährwerten.
Beim Ernährungsmanagement geht es hier in dem Expertenstandard darum, dass der Bedarf von Ernährung gedeckt ist. Und durch die Veränderungen, die mit Diabetes mellitus einhergehen, durch die Anpassungen, Aufschlüsselung von Kohlenhydraten.
Ist das schon sehr relevant, genau.
Diabetes mellitus, da hat man mit Spätfolgen zu kämpfen, beziehungsweise die möchte man ja so weit wie es geht auch hinauszögern. Und deswegen ist es von enormer Wichtigkeit, dass man den Blutzucker im Normbereich hält.
Ja.
Ja, Expertenstandard Schmerz.
Ja. Kann sein. Auch gerade so Kinder mit Pieksen und kann ja vielleicht auch mal einen blauen Fleck machen und so. Und Pieksen im Finger macht ja auch Schmerzen und Kinder gehen anders mit Schmerzen um. Und wir haben ja dann auch die ganzen Assessment-Instrumente wie ein BMI, wie Größe und Gewicht, wie die MRS-Skala. Ihr könntet ja auch schon sehr gut für den Diabetes benutzen. Du hast es sehr gut begründet. Leitlinien. Haben wir die S3-Leitlinie zur Therapie des Diabetes Typ 1. Und Menschen hier mit Typ 1-Diabetes müssen halt täglich wirklich Insulin spritzen, mehrfach, denn die Bauchspeicheldrüse produziert ja gar nichts, gar kein Insulin. Und wenn, dann überhaupt so minimal und es schwankt wirklich massiv. Schon alleine, wenn die nur Stress haben und aufgeregt sind, weil sie einen Vortrag in der Schule halten müssen, können die so sehr schwanken mit ihrem Blutzucker. Und es muss wirklich gut und stark überwacht werden, weil gerade bei Diabetes 1 haben wir wirklich Spitzen, so wie ganz, ganz tief. Und da müssen die sich gut einpegeln und auch regelmäßig essen und komplexere Kohlenhydrate zu sich nehmen. Und wirklich ihren Energiebedarf und auch ihren Vitamin- und Mineralstoffbedarf gut zu decken. Und als Pflegetheorie würde ich jetzt vorrangig sehen die Familienorientierung nach Friedemann, weil wir ja nun mal bei Kindern und Familie und Eltern und wenn da wirklich jemand erkrankt ist, gerade so ein krankes Kind, egal welche Erkrankung, die Eltern machen sich immer Sorgen, es geht oft um die Erkrankung, lange um diese Erkrankung und die werden Fachexperten für das Krankheitsbild des Kindes und wenn jemand halt im System Familie erkrankt ist, dann sind die Familienmitglieder mit erkrankt. Also zum Beispiel bei mir Geschwisterchen muss man ja auch aufpassen, dass das nicht zu sehr zurückstecken muss, wenn es gesund ist. Muss man das auch erklären und mitnehmen und so. Ist schon, denke ich jetzt in diesem Fallbeispiel, die beste Pflegetheorie. Ansonsten würde ich noch Ohren sehen mit dem Selbstpflegedefizit, wenn wir nachher von Erwachsenen zum Beispiel reden mit Diabetes. Die brauchen ja gut auch eine Selbstkompetenz. Und Assessments-Instrumente hatte ich schon ein paar erwähnt, alle rund um den Ernährungsmanagementstandard, aber natürlich der Blutzuckertagesspiegel ist das Wichtigste überhaupt, um den Diabetes gut einzustellen. Haben wir alles.
Die Berufserfahrung und das Zusatzwissen.
Wie unterrichtest du so beraten? Ja. Wie machst du das im Unterricht, wenn du beraten unterrichtest?
Es gibt Input, damit wir erstmal wissen, was man unter Beratung versteht. Grenze das ab von Informationen und Schulung. Wichtig aber auch ist, dass man eine Grundhaltung mitbringen sollte, damit Beratung gut gelingt. Wir haben später die Skills-Einheiten, wo Beratung und Beratungsgespräch simulativ an Patienten ausprobiert werden kann, was dann analysiert wird, wo wir vorab aber auch den Beratungsprozess anhand von einer beispielhaften Filmsequenz durchgehen. Und da ist es eigentlich auch ganz schön, durch diese Analyse wird sichtbar, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt, in den Dialog zu kommen, in die Auseinandersetzung zu kommen und ja, nach Lösungen zu suchen. Die können nämlich immer unterschiedlich sein. Deswegen das, was ich eingangs gesagt habe, dass Beratung ein ergebnisoffener Dialog ist.
Glaube ich sofort. Vielleicht mal einmal noch ganz kurz abgeholt für die Zuhörer da draußen. Da werden ja diese Beratungsgespräche mit Simulationspatienten, Schauspielpatienten geübt mit einer konkreten Anweisung und die werden gefilmt und hinterher analysiert. Und daran sieht man ja wirklich dann, wie krass unterschiedlich das auch sein kann. Von der Begrüßung bis in der Mitte zum Gespräch, bis man in den Dialog kommt. Der Inhalt kann schon ähnlich sein, aber das gesamte Gespräch ist ja individuell zwischen den Personen, die miteinander kommunizieren und wie sie aufeinander eingehen, zueinander wirken. Da sind wir mitten im Sender-Empfänger-Modell, im Vier-Ohren-Modell, in sämtlichen Kommunikationstechniken. Und das ist, glaube ich, echt faszinierend, so mehrfach eigentlich das gleiche Thema mit dem gleichen Pflegeempfänger zu sehen, wie das aber unterschiedliche Schülerauszubildende machen, dass das ja wirklich echte Facetten haben kann.
Genau. Und daran sieht man und bekommt, oder ich denke, dass die Auszubildenden ganz viel davon mitnehmen, weil sie sehen, je nachdem, wie ich in Aktion trete, wie ich dem Gegenüber, wie weit ich offen bin, wie kongruent ich in meiner Art und Weise bin, was ich sage, entscheidet sich das und kommt zu einer unter ganz anderen Situation, ja, zu einer Lösung.
Je besser man sich auf das Gegenüber einstellen kann und je eher man in einen gemeinsamen Flow, so formuliere ich es mal, kommt, je tiefer wird das Vertrauen, je mehr kann ich beraten, je besser erzählt derjenige mir seine Sorgen. Merkt man ja schon bei Freundschaften oder in der Partnerbeziehung oder in den Familienbeziehungen, die man so selber im Privatleben hat. Je eher man es schafft, auch ein Verständnis für den anderen zu entwickeln, je eher kann man gemeinsame Lösungen entwickeln. Und darum geht es ja im Beratungsprozess.
Eigenwerbung.
Heute möchte ich mit euch ganz kurz über etwas Wichtiges sprechen, das für den Fortbestand und für die Weiterentwicklung meines Podcasts unglaublich wichtig ist. Deine Unterstützung. Also, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann zeig es mir doch mit einem Like. Jeder Like hilft mir, sichtbarer zu werden, um Menschen zu erreichen, die sich für das Thema Pflege und Pflegeausbildung interessieren. Es ist ein kleiner Klick für dich, aber ein großer Schritt für mich. Tatortpflege, der Podcast, wurde gegründet, um auch Lerninhalt zu sein für eine Unterrichtsstunde in einer Pflegeschule oder zum Lernen für das Pflegeexamen. Ebenso zur Aufklärung und zum Vergnügen. Noch besser ist also, abonniere meinen Podcast. So verpasst du keine Folge mehr und bist immer auf dem neuesten Stand, wenn ich spannende neue Themen und interessante Gäste habe. Ein Abonnement bedeutet auch, dass ich eine feste Zuhörerschaft habe, was mich motiviert, weiterhin hochwertige Lerninhalte für dich als Podcast zu produzieren. Es gibt ja ab und zu auch Überraschungsfolgen, die kann man dann nicht mehr verpassen. Und wenn du wirklich ein Fan bist, dann teile meinen Podcast mit Freunden, Familie, Kollegen oder MitschülerInnen. Du kennst sicher jemanden, der sich für die Pflege oder Pflegeausbildung interessiert und davon profitieren könnte, mehr darüber zu erfahren. Deine Empfehlung hilft mir, die Community zu vergrößern und das Bewusstsein für Pflegethemen zu stärken. Eine E-Mail ist immer gern gesehen. E-Mail-Adresse lautet tatortpflege@web.de, alles kleine zusammengeschrieben. Schreib mir eine Mail, wenn du Wunschthemen hast, die im Podcast behandelt werden sollen oder wenn du mal Gast werden möchtest. Last but not least, hinterlasse mir eine Bewertung oder einen Kommentar auf den Podcast-Plattformen. Dein Feedback ist mir extrem wichtig. Es zeigt mir, was ich gut mache und wo ich mich noch verbessern kann. Und positive Bewertungen helfen mir, neue Hörer zu gewinnen, die noch unentschlossen sind, ob sie reinhören sollen.
Das Ende.
Genau, und damit eben Beratungskompetenz nicht nur gelehrt, sondern auch erlebbar gemacht wird, dass man sich nämlich ausprobieren kann, sind diese Skills von großer Bedeutung. Sich selbst auszuprobieren, zu schauen, wie wirke ich auf den anderen, was nehme ich daraus mit und wie unterschiedliche Herangehensweisen habe ich gesehen.
Super, dann sind wir am Ende im Gelände mit unserer Vorbereitung unseres Themas. Natürlich könnte man stundenlang weiterreden, dafür gibt es ja auch Fachunterricht, wo das alles ganz detailliert unterrichtet wird. Aber es gibt einen kleinen Input, einen kleinen Output, eine kleine Wiederholung und Reflexion. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Tatort Pflege.